Wir sind in der Predigtreihe Refocus und der heutige Predigttitel ist, kannst du schon ranklicken, nicht Sünde, sondern Religion tötet. Religion tötet. Ich empfinde einen Ekel, wenn ich an Religion und wenn ich an Gesetzlichkeit denke. Sowohl innerhalb des Christentums als auch außerhalb des Christentums. Und heute Morgen, wenn ich zwischendurch ein bisschen aggressiv bin, dann bin ich gegen keinen Einzelnen heute Morgen, der im Raum ist, aggressiv. Ich habe euch alle lieb, ja, sondern es macht mich aggressiv, was Religion mit Menschen macht. Ich werde gleich die Bibelstelle vorlesen. Vielleicht können wir einfach eine Sache machen. Gibt es einen guten Grund, dass die Tür zu ist? Ist draußen laut? Okay, ist draußen laut. Wir halten es aus, mach mal auf, weil die Leute müssen das Evangelium hören. Okay, ich möchte ein paar Worte sagen, dann bete ich und dann lese ich euch den Text vor. Diese Predigt ist dazu geeignet, Menschen auf die Füße zu treten, und es ist dazu geeignet, dass ihr sehr viel falsch versteht. Ja? Wenn wir über Religion und Religiosität und Gesetzlichkeit sprechen, dann sprechen wir immer über Teilwahrheiten, die der Teufel verdreht. Und vieles, was ich heute sagen werde, wird zum Teil richtig, also was ich aufzählen werde als Religion oder Gesetzlichkeit, wird in unseren Ohren erstmal richtig klingen, hat aber immer so einen dämonischen Twist. Ja? Das heißt, ich weiß, dass ihr manche Dinge falsch verstehen werdet. Deswegen habe ich meine Frau gebeten, Jessie, wink mal. Immer wenn meine Frau das Gefühl hat, okay, jetzt habe ich irgendwas missverständlich ausgedrückt oder was falsch rübergebracht und es müsste noch ein bisschen besser erklärt werden, macht die Jessie bitte, so dass ich es erkenne. Wenn sie so winkt wie gerade eben, sehe ich das nicht, dann werft Gegenstände. Es werden heute viele Sätze fallen, die klingen komisch und ihr könntet die unter Umständen falsch verstehen. Aber ich glaube, dass Gott heute wirklich etwas tun möchte. Ich möchte erstmal beten. Gott, wir danken dir, dass du ein barmherziger, ein liebender, ein heiliger, ein gnädiger Gott bist. Herr, wir glauben, dass du so viel mehr hast als Liturgie, dass du so viel mehr hast als Gesetzesvorschriften, dass du so viel mehr hast als Leistungsdruck. Heute Morgen wollen wir als Gemeinde aufstehen und wir wollen in der geistlichen Welt, in der unsichtbaren Welt bekennen und sagen, religiöser Geist, Teufel, wir widerstehen dir ins Gesicht. Im Namen Jesu bete ich, dass du kommandiere ich dir, dass du heute Morgen hier keinen Raum hast, dass der Heilige Geist ungestört sprechen kann und dass du die Klappe halten musst. Amen. Wenn es dir zwischendurch ein bisschen unangenehm wird und du hältst es nicht mehr aus, geh einfach raus. Wenn du Diskussionsbeiträge hast, schreib sie dir auf und komm nach dem Gottesdienst auf mich zu und ich rede gerne mit dir über einzelne Punkte. Das wird sehr herausfordernd sein für den einen oder anderen. Ich lese die Bibelstelle vor und zwar lesen wir Kolosser Kapitel 2, den Vers 8 und dann geht es weiter 16 bis 23. Ja? Also zwischen 8 und 16 ist der Bibeltext von letzter Woche und ich werde ihn auch nochmal kurz zusammenfassen, aber ich lese jetzt vor Kolosser Kapitel 2, Vers 8 und dann 16 bis 23. Paulus sagt Folgendes zu den Christen in Kolosse: Seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christusgemäß. Vers 16, so richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats, die ein Schatten der künftigen Dinge sind, der Körper selbst aber ist des Christus. Um den Kampfpreis soll euch niemand bringen, der seinen eigenen Willen tut, in scheinbarer Demut und Anbetung der Engel, der auf das eingeht, was er in Visionen gesehen hat, grundlos aufgeblasen von der Gesinnung seines Fleisches und nicht festhält das Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengefügt das Wachstum Gottes wächst. Wenn ihr mit Christus den Elementen der Welt gestorben seid, was unterwerft ihr euch Satzungen, als lebtet ihr noch in der Welt? Berühre nicht, koste nicht, betaste nicht, was doch alles zur Vernichtung durch den Gebrauch bestimmt ist, nach den Geboten und Lehren der Menschen. Das alles hat zwar einen Anschein von Weisheit, in eigenwilligen Gottesdienst und in Demut und nicht verschonen des Leibes, also nicht in einer gewissen Wertschätzung, dient aber zur Befriedigung des Fleisches. Das ist Kolosser 2, Vers 8 und dann 16 bis 23. Das ist unser Bibeltext heute. Ich ermutige euch, die Bibelstelle aufgeschlagen zu lassen und einfach immer wieder auch mitzulesen. In unserem Text finde ich drei Hauptpunkte, die mir wichtig geworden sind für die Predigt heute. Und das ist einmal das Evangelium. Wir haben das Evangelium hier drin und sein Gegner, die Religion. Und als drittes finden wir eine Aufforderung, nämlich halte fest am Haupt. Und diese drei Punkte möchte ich heute Morgen mit euch gemeinsam rausarbeiten aus dieser Bibelstelle und möchte, dass wir das annehmen als das Wort für uns heute Morgen persönlich. Gott spricht heute Morgen zu dir. Wir fangen an mit dem Evangelium und ich freue mich, das hier jetzt vortragen zu dürfen, weil ich finde, das ist die beste Botschaft, die man predigen kann. Ich möchte erstmal die letzten drei Predigten zusammenfassen. Und zwar hatten wir vor drei Wochen gehört, Gemeinde 1.0 bleibt echt. Dann die Woche drauf haben wir gehört, Christsein 1.0, Beziehung, Identität, Realität, Aktivität. Und die dritte Predigt, Uli, ich hab die betitelt, weil ich nicht wusste, wie du den Titel genannt hast, Gnade 1.0. Alles durch Jesus. Also wir haben in den letzten drei Wochen gehört, Gemeinde 1.0, Christsein 1.0, Gnade 1.0. 1.0 heißt pur, echt und ursprünglich und die Wahrheit. Okay, einfach für die Leute, die nicht da waren. Wir haben vor drei Wochen gehört, dass es wichtig ist, das Evangelium nicht abzudaten, ja, bei der Version 1.0 zu bleiben. Wenn wir eine echte Gemeinde sein wollen, müssen wir auch echte und pure Jesus-Nachfolger, echte und pure Jesus-Anbeter sein. Ja? Wir müssen unseren Schatz bewahren. Das war der Kern dieser Bibelstelle. Bewahrt euren Schatz. Und was ist der Schatz? Jesus Christus selbst. Gemeinde 1.0 besteht aus Menschen, deren größter Schatz Jesus Christus selbst ist. Und ich denke, dass ich den meisten aus dem Herz spreche, wenn ich sage, wir als Haus des Herrn wollen so eine Gemeinde 1.0 sein, wo Jesus Christus der größte und einzige Schatz ist. Vergiss MacBook, vergiss BMW, vergiss anerkannt sein bei Menschen. Jesus Christus, der Schatz. Okay, Gemeinde 1.0. Und dann haben wir die Woche drauf das Mikroskop ein bisschen näher rangedreht. Ja, wir gingen von Gemeinde 1.0 und haben gedreht und sind ein bisschen weiter reingegangen und gingen auf das Thema Christsein 1.0. Das hat die Jessie gepredigt. Also Christsein 1.0, echtes Christsein, ist nicht gegründet auf unsere Aktivitäten, auf das, was wir tun, sondern ist gegründet auf eine lebendige Beziehung mit Gott. Ja, wenn du ein echter Christ sein möchtest, dann kannst du tun. Und du wirst nie zu einem echten Christ werden, weil du eine Beziehung, eine lebendige Beziehung mit dem lebendigen Gott brauchst, um Christ zu sein. Ohne diese Beziehung bist du ein armes Schwein, auf Deutsch gesagt. Also, diese lebendige Beziehung zu Gott gibt uns eine neue Identität. Wir werden zu Kindern Gottes. Ja, die Bibel lehrt, dass wenn wir uns zu Jesus und Gott bekehren, dann bekommen wir einen Kindheitsstatus. Unsere Identität wird verändert. Ja? Wir sind nicht mehr Sünder par Definition, wir sind Heilige par Definition. Wir haben eine neue Identität und diese neue Identität führt in eine neue Realität. Was ist diese neue Realität? Dass Gott souveräner Herrscher ist über die sichtbare und unsichtbare Welt. Also wie Matrix Teil 1, bloß mit einem liebenden Gott. Ja? Wir erkennen die unsichtbare Welt, das ist die neue Realität und was noch viel höher steht, ist die Tatsache, dass Gott souverän herrscht über dein Leben, über die sichtbaren und unsichtbaren Dinge. Ein anderer Teil dieser Realität wird gefunden in, ich glaube, im Johannesbrief oder im Hebräerbrief, wo es heißt, dass die unsichtbaren Dinge ewig sind und dass die sichtbaren Dinge vergehen werden. Lebst du so? Das ist deine Realität. Und durch diese Beziehung, geführt in neue Identität, in neue Realität, fangen wir an, dankbare Aktivität auszuleben. Nämlich liebe Gott, von ganzem Herzen, ganzer Seele, all deiner Kraft und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also, Gemeinde 1.0, Jesus ist unser einziger und größter Schatz, Christsein 1.0, wir haben eine Beziehung mit Gott, neue Identität, neue Realität, Aktivität aus Beziehung heraus. Und die Woche drauf hat die Uli gepredigt, nochmal das Mikrofon näher rangeschraubt, Gnade 1.0. Sie hat erklärt, wie diese grundlegende Beziehung überhaupt erst möglich werden kann. Ja? Wie können wir in Beziehung mit Gott treten? Und da lese ich nochmal die Bibelstelle vor, die auch Uli als Predigttext hatte, Kolosser 2, Vers 13. Und lasst es euch auf der Zunge zergehen. Und euch, die ihr tot wart, in den Vergehungen und in dem Unbeschnittensein eures Fleisches, hat er mitlebendig gemacht mit ihm, Jesus, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Also, alle Menschen, lehrt die Bibel, sind unter der Sklaverei, unter der Herrschaft der Sünde tot. Als du noch kein Christ warst, warst du nicht einfach nur ungläubiger, netter Mensch, du warst ein Zombie. Ja? Ein lebender Toter. Wenn du Jesus Christus nicht hast, bist du eine stinkende Leiche. Okay? Das ist, was die Bibel sagt. Aber, und jetzt kommt das Coole, weil das ist ja noch nicht die gute Botschaft, Gott hat entschieden, uns durch Jesus Christus lebendig zu machen, indem er unsere Vergehungen vergeben hat. Ist es nicht cool, dass wir tot rumliegen und Gott entscheidet, ich mach dich lebendig. Helga, ich mach dich lebendig. Jesse, ich mach dich lebendig. Wir sind aus Gnade durch Glauben gerettet. Alles, was Gott von dir fordert, ist, dass du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus Christus der Herr ist und dass du mit deinem Herzen glaubst, dass er von den Toten auferstanden ist. Das ist der Qualifier. Ja? Du glaubst und bekennst das nicht, du bist ein Zombie. Du glaubst und bekennst das, du hast ewiges Leben und bist gerecht gesprochen vor Gott. Musst du schon winken? Nee, oder? Ist alles okay, gut. Also Jesus Christus hat den Schuldschein zerrissen. Er hat ihn ans Kreuz gehängt. Und wenn du Jesus Christus als Herrn und Erlöser, Herr heißt Kurios, der Chef, der Boss, derjenige, der das Sagen hat, wenn du ihn als Herrn, Erlöser und Schatz empfangen hast, dann hast du ewiges Leben aus Gnade durch Glauben. Kann ich mal ein Amen hören? Yes. Das ist nämlich echt eine gute Botschaft. Ich lese euch mal Epheser Kapitel 2, Vers 4 und 5 vor. Einer meiner absoluten Lieblingsbibelverse. Und lasst euch begeistern von diesen Wahrheiten, die da drin stecken. Epheser 2, 4 und 5. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, als auch wir in den Vergehungen tot waren, hat uns mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Als du tot warst, hat Gott entschieden, dich zu retten. Aus Gnade. Stell dir das einfach vor, du liegst tot auf dem Boden rum. Wie gut kannst du Gott helfen, dich lebendig zu machen? Ihr kennt das alle aus den Filmen. Da jemand stirbt, ja, und ist im Krankenwagen und liegt da tot rum. Ja, und dann kommt der gut aussehende Arzt, 3-Tage-Bart, und nimmt die 2 Bügeleisen und reibt die aneinander. Und dann sagt er, alle zurück. Dumm. Ja. Und guckt auf den Monitor. Wie viel tut dieser tote Mensch auf der Bahre dafür, dass er lebendig wird? Zero. Nix. Null. Die Bibel lehrt, du bist handlungsunfähig, du bist Sklave, du bist tot. Du kannst nicht aus eigener Kraft, du kannst nicht durch tollen Charakter, durch tolle Taten Gott überzeugen, sondern Gott entscheidet allein aus seiner Gnade, dir Glauben zu schenken, und er öffnet dir die Augen und du bist lebendig. Deshalb heißt es Gnade Gottes. Ansonsten wäre es vielleicht vernünftige Entscheidung Gottes. Wenn es darum ginge, dass du einfach so ein cooler Typ bist und so ein tolles Leben geführt hast, dass Gott gesagt hat, ey, den Christian Kunte, den brauche ich unbedingt. Der ist so cool, ja, der hat schon so viel Cooles getan und der gefällt mir einfach so gut, ich kann einfach nicht widerstehen. Christian Kunte lag tot rum, hat gestunken Und Gott hat gesagt, ich erbarme mich aus Gnade und ich schenke ihm Glauben. Das ist die gute Botschaft, das ist das Evangelium, das ist Gnade 1.0. Und das ist das Fundament, auf das unser Leben baut und das ist das Fundament, auf das diese Predigt heute Morgen aufbaut. Bevor du irgendwas für Gott getan hast, hat er schon alles für dich getan. Vor 2000 Jahren am Kreuz, du warst tot, handlungsunfähig, er hat entschieden, dich lebendig zu machen. Und das Coole, was die Uli gesagt hat letzte Woche, wenn Gott dich anschaut, dann sieht er nicht deine Sünde, sondern er sieht Jesu Gerechtigkeit in dir. Deshalb heißt es, Jesus Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Weil Jesus Christus in dir lebt, hast du Hoffnung. Weil, Hand aufs Herz, wenn Gott dich angucken würde mit der Checkliste nach jeder Woche und sagen würde, okay, wir gucken mal, wie viele Sünden, wie viele gute Taten, würdest du jedes Mal verlieren. Jesus Christus in dir, Jesu Gnade, Jesu Kreuzestod ist die einzige Hoffnung, die du hast. Amen. Was heißt das? Das heißt, Gott ist für dich. Gott hat die Errettung erdacht. Gott hat einen Weg für dich geschaffen. Gott möchte dich errettet sehen. Gott möchte dich frei sehen und Gott möchte, dass du diese Gnade erkennst. Er verstellt uns nicht den Weg, sondern er tritt jede Tür weit auf. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man noch eine Tür weiter auftreten kann, als seinen eigenen Sohn dem Tod preiszugeben, damit du durch diese Tür laufen kannst. Wenn du Vater oder Mutter bist, ich kann mir nicht vorstellen, dass dir was noch Größeres einfällt. Also, wir haben Vergebung der Schuld, wir haben eine Beziehung, Identität, Realität mit Gott und aus dieser Beziehung entsteht ein Leben der Bewahrung des Glaubens. Okay? Vergebung, Beziehung, Bewahrung. So, das sind die letzten drei Predigten, mehr oder weniger. Und übrigens, das ist der Weg. Ja? Wir stehen voll und ganz hinter dem, was wir in den letzten drei Wochen gepredigt haben. In Kolosse war es ein bisschen anders, da haben einige Leute einen falschen Weg gepredigt. Die sind von diesem Weg abgekommen, Gemeinde 1.0, Christsein 1.0, Gnade 1.0. Und es waren die Gnostiker und die Judaisten. So, über die Gnostiker haben wir schon ein bisschen was gehört, die Judaisten, einfach ganz kurz zusammengefasst, die Judaisten waren Menschen, die haben sich zu Jesus bekannt, aber die haben auch gesagt, wenn du wirklicher Christ sein möchtest, dann musst du beschnitten sein, dann musst du die Gesetze des Alten Testamentes voll und ganz befolgen und du musst und du musst und du musst und du musst. Die haben zum Beispiel gelehrt, das lesen wir in dieser Bibelstelle, dass man sich von bestimmten Speisen fernhalten muss als Christ, dass man nicht alles essen darf. Sie haben gelehrt, dass man bestimmte Feste oder Feiertage einhalten muss. Sabbat, Neumonde, Engelanbetung. Man weiß nicht so genau, wie das hier reinpasst. Dass man sich an ihre eigenen Pseudo-Visionen halten soll. Also es waren dort Menschen in der Gemeinde, die haben sich eingeschlichen und die haben gesagt, ey, Gemeinde 1.0, Christsein 1.0, Gnade 1.0, ja, Uli, Jesse und Anderle ist ja okay, ja, was die da sagen, aber die haben es noch nicht so ganz erfasst, da kommt noch viel mehr dazu. Sie haben Dinge gesagt wie, ein echter Christ muss an Jesus glauben und tun. Oder sie haben so Sätze gesagt wie, tu dies und jenes, um wirklich frei zu sein. Ihr Lehrer in Kolosse, die haben Bedingungen gestellt, die nicht biblisch waren. So, und okay, jetzt habe ich euch die drei Predigten zusammengefasst, aber wo ist jetzt das Evangelium in dieser Bibelstelle? Ja, nichts von dem, was ich euch jetzt gesagt habe, ist direkt in diesem Bibeltext. Aber, wir werden uns das gleich genauer angucken, Paulus wusste von diesen Irrlehrern und Paulus hat aus seiner Gefängniszelle, in der er gerade saß, geschrien. Ich weiß, dass die Judaisten und die Gnostiker bei euch gerade irgendwelches Zeug erzählen. Ich habe euch was zu sagen. Ihr seid frei. Wo sagt er das in der Bibelstelle? Er sagt, seht zu, dass niemand euch einfange durch Philosophie und leeren Betrug. Vers 8. Lasst euch nicht einfangen, ihr seid frei. Ich möchte euch ein, zwei Bibelstellen geben, die das auch für uns heute sagen. Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sündesklave. Johannes 8, Vers 34. Aber Dank sei Gott, dass die Zeit vorbei ist, in der ihr Sklaven der Sünde wart. Römer 6, Vers 17. Ihr wart Sklaven der Sünde, aber Dank sei Gott, dass die Zeit vorbei ist, in der ihr Sklaven der Sünde wart. Ihr seid frei. Kolosser 1, 13 und 14. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Okay, Gott sagt heute Morgen zu dir, wenn du Jesus Christus als Herrn, Erlöser und Schatz in dein Leben empfangen hast, dann bist du frei. Was ruft Paulus noch? Ihr wurdet begnadigt. Ihr standet vor Gericht, aber ihr seid freigesprochen worden. In Vers 16 lesen wir, so richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank. Keiner soll euch richten, ihr seid nämlich schon begnadigt worden. Epheser 2, 4 bis 5, ich lese es einfach wieder vor, weil es so toll ist. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, stanken, rumlagen, in den Sünden mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet worden. Gnade, Vorrecht, weil Jesus Christus stellvertretend für dich gestorben ist. Und in 1. Korinther 7, Vers 23 lesen wir, ihr seid teuer erkauft. Ihr seid freigesprochen durch die Auslösesumme jedes einzelnen Tropfens Blut, das Jesus am Kreuz vergossen hat. Paulus ruft, du bist frei und du bist begnadigt. Das Dritte, was er ruft, ihr habt das ewige Leben empfangen. Paulus ruft aus seiner Gefängniszelle, ey Leute, ihr habt das ewige Leben. In Vers 18 sagt er, um den Kampfpreis soll euch niemand bringen. Euch soll niemand disqualifizieren. Ihr habt ewiges Leben bekommen, lasst es euch nicht wegnehmen. Philipper 3, 14, da sagt Paulus, ich laufe mit der ganzen Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegeskranz zu bekommen, den Preis, und jetzt kommt's, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Dein Preis ist, dass du in Ewigkeit mit Gott Gemeinschaft haben darfst. Der Kampfpreis, der droht genommen zu werden, den Kolossern, ist das ewige Leben. Johannes 3, 16, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben bekommt. Ja, das ist der Kampfpreis. Und Paulus ruft, ihr seid frei, ihr seid freigesprochen und ihr habt den Kampfpreis empfangen, lasst ihn euch nicht nehmen. Also Paulus sieht hier einen Gegner des Evangeliums, der so stark und so krass ist, dass er die Christen in Kolossee ihres Preises berauben könnte, sie disqualifizieren könnte, in Ewigkeit mit Gott zusammen zu sein. Ja? Das ist die Prämisse zu unserem Bibeltext heute Morgen. Hier geht es, um es auf Deutsch zu sagen, um die Wurst. Ja? Hier geht es um alles oder nichts. Keiner fange euch ein, keiner richte euch und keiner nehme euch den Kampfpreis. Durch Philosophien und leere Menschenlehre. So, und hier sind wir jetzt bei dem zweiten Punkt, dem Gegner des Evangeliums, nämlich Religion oder Gesetzlichkeit. Paulus deutet hier in jedem Satz verschiedene religiöse Praktiken in Kolossee oder verschiedene gesetzliche Strukturen in Kolossee an, ja, und jede Andeutung ist ein Schlag ins Gesicht diesen Irrlehrern. Und ich möchte euch erstmal eine kurze Definition von Religion oder Gesetzlichkeit bringen. Die Definition ist zweiteilig. Es gibt zwei Formen von Religion und Gesetzlichkeit oder zwei Ausprägungen. Und die erste Erklärung ist, Religion oder Gesetzlichkeit ist der Fehler, biblische Verhaltensvorschriften als Bestimmungen zu behandeln, die gehalten werden müssen, Komma, bis hierhin ist es absolut richtig. Biblische Verhaltensvorschriften müssen gehalten werden. Ja? Und jetzt kommt der Negativ-Twist, um sich Gunst bei Gott zu verdienen. Ja? Also Religion und Gesetzlichkeit heißt, wir nehmen Gottes Wort und halten es ein, bis hierhin ist es okay, Komma, um uns Gunst bei Gott zu erarbeiten, zu verdienen. Ja? Das ist der erste Teil von Gesetzlichkeit und Religion. Zweiter Teil, Religion und Gesetzlichkeit ist das Aufstellen und Einhalten spezifischer Verhaltensanforderungen, die über die biblische Lehre hinausgehen, als Qualifikation zur vollständigen oder vollwertigen Zugehörigkeit im Leib Jesu. Also wir haben einmal das falsche Umgehen mit biblischen Wahrheiten, nämlich wir erarbeiten uns Gunst, und wir haben als zweites extra Regeln, die man auf das Wort Gottes noch drauf addiert, die als Qualifier dienen. Verstanden? Gesetzlichkeit, Religion. Wenn ich sage Religion, dann meine ich das. Wenn ich sage Gesetzlichkeit, meine ich das. Ich möchte einfach heute in der Predigt ein paar praktische Erkennungsmerkmale oder typische Aussagen von Religion oder Gesetzlichkeit aufzählen. Ja? Und jetzt kommen wir zu einem Teil, der missverstanden werden kann. Und mach doch bitte eine Sache. 10 Sekunden Zeit. Bete in 10 Sekunden, Herr, öffne mir die Ohren und sprich zu mir, was du zu mir sagen möchtest. 10 Sekunden, jeder für sich. Ich verspreche dir, der ein oder andere Satz wird dir quer im Hals stecken bleiben. Ich verspreche dir, das ein oder andere wird dir wirklich schwer aufstoßen. Da du gerade gebetet hast, Herr, hilf, dass ich es nicht falsch verstehe, liegt es im Hals stecken bleiben und es schwer aufstoßen, höchstwahrscheinlich daran, dass der Heilige Geist dich auf eine Sache aufmerksam macht. Okay? Lächle mal deinen Nachbarn an. Der Heilige Geist möchte heute Morgen dein Weltbild ins Wanken bringen. Ja? Alles, was nicht Gottes Wort entspricht, soll durchgeschüttelt werden. Oh, ich wünsche mir das, dass wir eine Gemeinde sind, wo das jeden Sonntag wegbröckelt und jeden Montag Hausgruppe, jeden Dienstag Hausgruppe, was auch immer stattfindet. Ich möchte, dass diese falschen Gottesbilder und das alles wegbröckelt auf den Boden fällt. Meine Bitte an dich, lass es geschehen. Es ist unangenehm, wenn wir auf Dinge aufmerksam werden, die bislang schlecht gelaufen sind. Es tut weh, aber es ist echt gut. Während jedem Punkt, den ich aufzähle, stell dir 2 Fragen. Erstens, denke ich selbst so? Oder zweitens, lasse ich mich von solchen Aussagen einschränken? Wie sieht es in deinem Herzen aus? Gibt es Religion, Religiosität, Gesetzlichkeit in deinem Herzen? Erste Frage. Und zweite Frage, lasse ich mich davon einschränken? Beides wäre schlecht. Als kleine eckige Klammer hinten dran. Also, erster Punkt. Religion entzieht sich Gottes Willen. Wir lesen in Vers 18, religiöse Menschen tun ihren eigenen Willen in scheinbarer Demut. Das ist so eklig an Religion, dass sie sich Gottes Willen entzieht, aber sie sieht demütig aus. Religion tendiert dazu, Gott nicht zu gehorchen, aber trotzdem so richtig schön heilig rüberzukommen. Das ist Religion. Das ist Gesetzlichkeit. Unser altes Ich liebt es, sich Gottes Willen zu widersetzen. Sag mal, ja, Amen, das stimmt. Dein altes Ich versucht, sein Ding durchzusetzen und stellt sich immer mal wieder gegen Gottes Willen. Und dein altes Ich möchte das nicht so offensichtlich tun. Es überdeckt es gerne mit scheinbarer Demut. Hüte dich davor, ein religiöser Heuchler zu werden. Jesus hat sie verurteilt. Er hat gesagt, ihr seid wie ein stinkendes Grab, das außen weiß angestrichen ist. Nach außen seht ihr toll aus, aber innen drin stinkt es nach Tod. Hüte dich davor. Und lass dich nicht von religiösem Gehabe beeindrucken. Ein paar Beispiele. Ich habe die 2 Evergreens, die 2 christlichen Neins. Man könnte 3 Neins draus machen. Und jetzt bitte achte darauf, überall steckt ein Stück Wahrheit, ein Gutes drin, ist aber verdreht. Das erste christliche Nein heißt, ich muss erst mal darüber beten. Wenn du sagst und es auch meinst, hey, ich bete erstmal und komme zu Gott und frage nach, dann ist es super. Wenn du aber dir denkst, nee, lieber nicht, Nein sagen ist unangenehm, Bruder, ich muss erstmal darüber beten. Und in der Woche werde ich Nein sagen. Ist sich Gottes Willen widersetzt, aber sieht irgendwie demütig aus. 2. heiliges Nein. Das ist für mich gerade nicht dran. Sag doch einfach Nein ins Gesicht. Ja? Und sei offen und zeige dich als religiösen Rebell. 10. Zahlen, habe ich gerade nicht so auf dem Herzen. Mit Menschen über meinen Glauben reden, ich weiß nicht. Das ist Aufgabe des schwarzen Bruders am Bahnhof mit dem Schild. Oder ein weiteres, war das jetzt zu arg? Okay. Drittes heiliges Nein, heilig Anführungsstrichen. Ja, aber. Und wir kennen das alle. Wir lesen Gottes Wort oder wir hören uns eine Predigt an und wir sagen ja, aber. Sag nein. Ja? Sag nein. Hey, die Bibel lehrt, Finger weg von deiner Freundin, Finger weg von deinem Freund, solange ihr nicht verheiratet seid. Ihr tut Sünde, wenn ihr Sex miteinander habt. Und du sagst, ja, aber was heißt eigentlich Sex? Und ich habe da was im Internet gelesen, da gibt es Leute, die sind anderer Meinung. Natürlich gibt es Leute, die sind anderer Meinung. Diese Welt ist verloren. Ja, aber ist Gesetzlichkeit und Religion pur. Gegen Gottes Wille verstoßen und heilig dabei aussehen. Oder so ein Satz, ey, den finde ich total super, ich könnte mich übergeben. Ich lese nur in der Bibel, wenn der Heilige Geist mich dazu auffordert. Wow, klingt das heilig. Klingt super, oder? Ey, ich mache nur, was der Heilige Geist mir sagt. Er hat es ja schon lange gesagt, du sollst in seinem Wort Tag und Nacht sein und drüber meditieren. Du brauchst nicht nochmal eine extra Einladung vom Heiligen Geist. Aber es klingt toll. Nee, ich habe keinen Bock auf Bibel lesen. Der Heilige Geist hat mich nicht mit einem Baseballschläger darauf hingewiesen, dass ich es tun soll. Oder regelmäßig beten, regelmäßig Bibel lesen, finde ich gesetzlich. Oh, das ist ganz besonders gut, weil das, was man selbst tut, prangert man an. Ja? Ich finde es gesetzlich, ich finde es total blöd. Hey, Gottes Willen nicht tun und es demütig und heilig aussehen lassen, ist Religiosität, Gesetzlichkeit pur. Das heißt, okay, bis jetzt noch irgendwas erklärungswürdig? Okay. Wenn du heute Morgen hier bist und du lebst in offenem Ehebruch, schäm dich, bitte den Heiligen Geist, dass er dir Buße schenkt und komm wieder, wenn du dein Leben in Ordnung gebracht hast und tu nicht, als wärst du der Heiligste unter den Heiligen. Gott liebt dich so sehr, dass er möchte, dass du in Reinheit lebst. Wisst ihr warum? Weil er möchte, dass wir mit ihm in Ewigkeit zusammen sind. Johannes, in einem der Johannesbriefe sagt, wenn wir Jesus Christus haben und wir sündigen weiter, dann kreuzigen wir nochmal und wir haben keinen Raum mehr für Buße. Wenn du willentlich in Sünde lebst und verharrst, du bist auf dem direkten Highway to Hell. Sing nochmal AC/DC Highway to Hell und dann adieu für immer. Klingt ganz schön gesetzlich, ne? Winkst du gerade? Ja. Wir erinnern uns, das Evangelium lautet, Jesus Christus hat alles getan. Jesus Christus hat uns frei gemacht von der Sünde. Du bist dazu berufen, ein Leben zu führen, das ihn ehrt. Du bist befähigt, durch den Heiligen Geist, der in dir lebt, Nein zur Sünde zu sagen. Wir haben vorhin gehört, und es ist die absolute Wahrheit, Gottes Wort, Gottes Gebote zu halten, ist leicht. Entscheide dich heute Morgen, umzukehren von Sünde, die den Tod gebiert, und öffne dich für das, was Jesus am Kreuz getan hat vor 2000 Jahren. Es heißt, jeder, der glaubt, wird errettet werden. Das gilt für jeden Einzelnen hier im Raum. Verhärte dein Herz nicht, sondern öffne dein Herz für das Evangelium. Sünde tötet, Jesus und Gott schenkt Leben. Kehre um, tu Buße, 180 Grad, was hast du? Wendung und die Gnade gilt für dich. 8 und 9. Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot, das, was wahr ist in ihm und in euch, weil die Finsternis vergeht und das wahrhaftige Licht schon leuchtet. Wer sagt, dass er im Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. Also, 8 und 9 war das. Ja, ich predige nach deiner Regieanweisung, ne? Das weißt du. Ich lese einfach nur vor, was du sagst. 1. Johannes 1, 8 und 9. Ja. Ach so, es war 2,8,9. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Das passt viel besser. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Okay, hier haben wir beides drin. Sei ehrlich und sei ehrlich zu Gott und denk nicht, ich lebe in Ehebruch, ich tue dies und jenes, aber Gottes Gnade ist größer. Ja, irgendwie stimmt das ja schon. Aber du musst Gottes Gnade annehmen, indem du umkehrst von deinen Wegen. Ja? Wenn du sagst, du hast keine Sünde, dann ist Gott und das Licht nicht in dir. Aber wenn wir Buße tun, dann wird er uns gnädig sein. Dankeschön, Jesse. 2,8 und 9 war auch gut. Zweitens, Religion setzt auf Leistung, Performance und Äußerlichkeiten. Also die religiöse Gleichung lautet, weil ich dies und jenes tue, liebt mich Gott. Und die christliche Gleichung lautet, weil Gott mich liebt, tue ich dies und jenes. Ja? Die Bestandteile sind die gleichen. Die Reihenfolge ist entscheidend. Religion sagt, weil ich dies und jenes tue, liebt mich Gott. Christlicher Glaube sagt, Gott liebt mich, deshalb tue ich, was er sagt. Beispielsätze. Erstens, wenn ich es schaffe, täglich eine Stunde in der Bibel zu lesen, wird Gott zufrieden mit mir sein. Gott ist mit dir zufrieden. Wenn sein Sohn in dir lebt, sieht er seinen Sohn in dir. Er ist schon zufrieden mit dir. Das heißt, du kannst so viel Bibel lesen, wie du möchtest. Zufriedenheit ist nicht das Thema. Ja? Wir sollen Gottes Wort lesen, nicht um die Checkliste abzuhaken. Wir sollen Gottes Wort lesen, weil es uns gut tut und weil es uns freisetzt, weil es die Wahrheit ist. Mach Gottes Wort nicht zu einem Checkpoint auf deiner Liste. Zweiter Satz, Beispielsatz. Wenn ich es nur oft genug proklamiere, werde ich es auch bekommen. Name it, claim it. Ja? Wenn ich es oft genug sage, wird es kommen. Okay? Wir haben auch hier wieder einen Satz, der im Kern eigentlich richtig ist. Wir sollen proklamieren und dran festhalten. Aber wenn es darum geht, dass wir es nur oft genug sagen und dann wird es passieren, bist du auf dem Holzweg. Echter Lobpreis sieht so aus. Ist gesetzlich. Hey, man kann auch mit runtergelassenen Armen, also nicht mit runtergelassen, ja, also man kann auch mit runtergelassenen Armen Lobpreis machen. Wenn du aus Rebellion die Arme unten lässt, ist es schlecht. Ja? Wenn du aus Rebellion die Arme hochhältst, ist es auch schlecht. Wir können Gott nicht in so Schubladen reinschieben, unseren Lobpreis und alles andere auch nicht. Als guter Christ muss ich immer gut drauf sein. Ach übrigens, danke an meine Hausgruppe, die haben in der Predigt mitgeschrieben. Die haben mir so viele gute Sätze gebracht. Am Anfang hatten sie so ein bisschen so einen Hänger, ach, was kann man Religiöses so äußern, aber dann ging es wie ein Maschinengewehr. Bam, 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 bam. Ich glaube, wir müssen beten. Als guter Christ muss ich immer gut drauf sein. Getünschte Gräber, erinnert ihr euch? Aber da drin, oh, mir geht so schlecht, ich würde so gern mit jemand reden. Ich brauche Gebet, aber... Ah. Oder wenn ich meinen Zehnten zahle, wenn, dann bin ich ein guter Christ. Ja? Zahle deinen Zehnten, aber nicht, um ein guter Christ zu sein. Wenn ich meinen, den hatten wir gerade, je weniger ich plane, desto heiliger bin ich. Schon mal gehört? Ey, je weniger ich vorausplane, desto mehr Chancen hat der Heilige Geist zu wirken. Wehe euch Predigern, wenn ihr eine Predigtreihe anfangt. Dann seid ihr abgesichert für die nächsten 5 Wochen. Nein, es geht nicht darum, dass wir bessere Christen und heiligere Christen sind, wenn wir weniger planen. Das ist Quatsch. Ja? Wir sollen entsprechend dem Willen Gottes unser Leben leben und planen. Ja? Aber wir sollen nicht einfach bloß planlose Menschen sein. Oder auch so eine Sache, die eigentlich gut klingt, aber einen negativen Twist hat. Wenn ich genug glaube, werde ich gesund. Wenn ich genug glaube, dann werde ich niemals mehr finanzielle Probleme haben. YouTube, Joel Osteen, das ist, was er predigt. Rauf und runter, rauf und runter, rauf und runter, rauf und runter. Wenn Gott dich zu einem neuen Menschen gemacht hat, dann bist du berufen, in vollen Sieg zu leben. Großes Auto, viel Geld, Gesundheit. Und wenn du noch krank bist und wenn du nicht genug Kohle hast und wenn du nicht das dicke Auto hast und das Haus, das du möchtest, dann musst du durchbrechen und noch mehr glauben. Forget it! Die Qualität deines Glaubens lässt das Wunder nicht geschehen. Die Qualität deines Gottes lässt das Wunder geschehen. Dein Glaube ist nicht ausschlaggebend. Wenn du glaubst und glaubst und glaubst, aber Gott sagt nein, wird es nie geschehen. Natürlich, versteht mich nicht falsch, man soll festhalten im Glauben. Ja? Man soll Gottes Größe proklamieren. Aber wenn das das Mittel zum Zweck wird, wenn ich nur genug, wenn ich nur gut genug dies und jenes tue, dann muss Gott. Dann ist es einfach nur Religiosität und Gesetzlichkeit. Religion setzt auf Performance, setzt auf Leistung, setzt auf Äußerliches. Soll ich noch mehr dazu sagen? Also, es ist einfach wichtig, dass ihr mich nicht falsch versteht. Ey, wenn du sagst, ich halte im Glauben daran fest, dann bist du nicht religiös, dann bist du ein Glaubensheld. Ja? Wir sollen festhalten im Glauben. Wir sollen die Versprechungen, die Gott uns gemacht hat, proklamieren. Aber du bist nicht derjenige, der es geschehen lässt oder nicht. Gott allein. Okay? Also, es geht nicht darum, dass wenn du Gottes Wort gehorsam bist, dann bist du ein gesetzlicher Mensch. Wir sollen Gott gehorchen, ja? Also wir sollen das tun, was in der Bibel steht. Das macht dich nicht zu einem religiösen Krüppel, wenn du anfängst zu sagen, hey, da steht doch, ich soll dies und jenes machen, jetzt mache ich es auch. Das ist super. Ja? Nicht, um sich etwas durch Leistung zu erarbeiten. Ich wiederhole nochmal, die religiöse Gleichung lautet, weil ich dies tue, liebt mich Gott. Und die christliche Gleichung heißt, Gott liebt mich, deshalb tue ich, was er sagt. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du kämpfst schon sehr, sehr lange um eine Sache. Und du weißt es nicht genau, wie du mit dem, was ich sage, umgehen sollst. Ist es falsch, was du getan hast die ganze Zeit? Oder war es richtig? Ja. Ich lade dich ein, weiter zu proklamieren, weiter zu glauben, aber mit dem Bewusstsein, dass es nicht deine Heiligkeitsqualität ist, die etwas geschehen lässt, sondern Gottes Gnade allein. Also, achte drauf. Hast du das selbst in deinem Herzen, diese Gedanken, diese Glaubensüberzeugungen? Wenn ja, dann sag zum Heiligen Geist, vergib mir und gib mir eine richtige Perspektive. Lässt du dich davon beeinflussen? Tu es nicht, bitte. Jesus hat dich frei gemacht, zu leben ohne diese Irrlehren. Dritter Punkt. Das Eklige und Ätzende einer Religion ist, dass es entweder stolz macht oder zur Verzweiflung führt. Wenn wir religiös sind, dann sagen wir immer entweder, haha, ich hab's geschafft. Ich habe 3 Tage gebetet und ich habe so viel Bibel gelesen und so oft gebetet, dass es passiert ist. Woo! Oder wir sagen, ich schaffe es nie. Ich habe schon so lange und so oft probiert. Ich schaffe es einfach nicht. Stolz und Verzweiflung. In Klammer, Verzweiflung ist genauso aus Stolz geboren wie das erste. In Vers 16 lesen wir, so richte euch niemand wegen Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder Neumonds oder Sabbats. Beispielsatz, take it. Du feierst immer noch Weihnachten? Wusstest du nicht, dass der Weihnachtsbaum ein heidnischer Brauch ist? Kann doch nicht sein, dass du als Christ dies und jenes machst. Du feierst Geburtstag, das ist egoistisch. Lass es an dir abprallen. Paulus sagt, ey, keiner soll dich richten wegen eines Festes oder wegen eines Neumonds. Ja? Forget it. Vers 18, religiöse Menschen sind grundlos aufgeblasen. Und Vers 23, religiöse Handlungen dienen zur Befriedigung des eigenen Fleisches. Du kannst dich Tag und Nacht kasteien, nichts essen und immer nur kalt duschen und es dient trotzdem der Befriedigung deines Fleisches. Zum Beispiel, danke Gott, dass ich nicht so bin wie Marc. Aufgeblasen. Stolz. Danke, dass ich nicht so bin wie der Steven. Ich habe dies und jenes und das geschafft, aber Steven noch nicht. Der Momo dreht schon den Regler runter. Oder, ey, kommt, den Satz hat jeder schon mindestens gedacht, wenn nicht gesagt, ich bin nicht gut genug. Hey, ich pack's nicht, ich bin nicht gut genug. Weißt du, was du damit sagst? Du bist ausschlaggebend, die Gnade Gottes und das Werk am Kreuz nicht. Wenn du sagst, ich bin nicht gut genug, sagst du, Jesus ist nicht gut genug. Du stellst deine eigene Leistung über Gottes Gnade. Ich bin nicht gut genug. Gott ist es so egal, ob du gut genug bist oder nicht. Er weiß, dass du es eh nicht packst. Du fällst mehr ins Gewicht als Jesu Tod am Kreuz. Das ist Stolz. Tu Buße darüber. Oder ich traue mich nicht, zu Gott zu kommen. Ich habe so viel Mist gebaut. Genau das Gleiche. Hey, du bist so stolz, wenn du das sagst. Und du missachtest die Wahrheit über Jesus Christus so extrem, wenn du sagst, ich traue mich nicht, zu Gott zu kommen, weil ich Mist gebaut habe. Gott wusste schon vorher. Gott weiß jeden einzelnen Mist, den du bis zum Ende deines Lebens bauen wirst. Ich kann mir nicht vergeben. Musst du auch nicht. Gott hat schon gemacht. Gott kann mir nicht vergeben. Falsch, er hat es schon. Ja? Stolz, Verzweiflung, Religion. Es läuft alles darauf raus, dass es unterschiedliche Unterscheidungsmerkmale gibt. Religion unterscheidet zwischen guter Mensch, schlechter Mensch. Ah, der ist schlecht, der ist nicht so gut wie ich, ich bin besser. Es gibt gute Menschen, schlechte Menschen. Ja, das ist Religion. Die guten Menschen schaffen es, die schlechten Menschen schaffen es nicht. Wir erinnern uns, die Bibel sagt, jeder ist stinkend schlecht. Jeder ist ein Sünder. Alle sind aus der Gnade und aus der Herrlichkeit Gottes gefallen. Das Unterscheidungsmerkmal für einen Christen ist nicht gute Menschen, schlechte Menschen. Das Unterscheidungsmerkmal und Kriterium ist, es gibt Menschen, die tun Buße und es gibt Menschen, die tun keine Buße. Alle sind schlecht, die einen werden gerecht gesprochen, die anderen nicht. Die Frage heute Morgen ist, wie betrachtest du dich und wie betrachtest du andere Menschen? Ist deine Brille Religion oder ist deine Brille Glaube an Jesus Christus? Gute Menschen, schlechte Menschen oder bußetuende Menschen, nicht bußetuende Menschen? Vergleichst du dich und fühlst dich dann besser oder schlechter? Beides ist Stolz. Ja, wenn ich mich mit Steven vergleiche und mich schlechter fühle, ist es Stolz, weil ich denke, ich muss so cool sein wie Steven. Lass einen Regler oben. Wenn ich mir denke, XY, ey, der ist so viel weiter hinten als ich, ich fühle mich besser, ist genauso stolz. Vergleicheritis ist eine Krankheit, die zum Tod führt. Lass dich heute Morgen, lass dir den Kopf waschen und lass dich von Vergleicheritis heilen und fange an, Gottes Gnade anzunehmen und anzusehen, anstatt die Leistung anderer und deine eigene Leistung anzugucken. Religion führt nie zur Freude. Hast du schon mal einen religiösen Menschen gesehen, der sich total freut? Vielleicht, wenn er einen Ungläubigen erschießt. Ja? Das war jetzt ein bisschen edgy. Das heißt, wenn Jesse so macht, heißt es edgy. Religion führt nie zur Freude. Aber wenn du in all deinen Fehlern und Sünden aufs Kreuz blickst und siehst, was Jesus Christus vor 2000 Jahren für dich gemacht hat, dann kommt daraus echte Freude, aus der Kraft entspringt. Religion ist so ätzend, weil sie nie zur Freude führt. Und Glaube an Jesus Christus und eine Beziehung mit Gott ist so genial, weil es immer in Freude mündet. Egal wie es uns geht, egal was passiert. Wenn du dich nach dieser Freude sehnst, streck dich aus nach der Gnade 1.0 und werde Christ 1.0 und arbeite mit uns zusammen in der Kraft des Geistes daran, dass Haus des Herrn Gemeinde 1.0 bleibt und wird, wo es noch nicht ist. So, nächster Punkt, das ist die Folge aus A, B und C. Also, dass Religion, Gottes Willen nicht tut, dass Religion auf Leistung setzt und dass Religion in Stolz oder Verzweiflung mündet, führt alles zum nächsten Punkt, nämlich Religion beraubt dich deines Kampfpreises. Und hier wird es wirklich heiß, weil hier geht es wirklich um die vorhin zitierte Wurst. Vers 18 und 19, Paulus sagt, um den Kampfpreis soll euch niemand bringen, der nicht festhält an dem Haupt, das ist Jesus. Keiner, der ohne Jesus ist, soll dich um den Kampfpreis bringen. Keiner, der sich Gottes Willen widersetzt, soll dich so weit bringen, dass du den Kampfpreis abgeben musst. Religion vertraut nicht auf Jesus, sondern auf Leistung. Religion verwirft Jesus als die Antwort auf all unsere Fragen und Nöte. Ja, das ist, was Religion macht. Religion verwirft Jesus und seine Gnade. Wenn du aufhörst, als Christ an Jesus festzuhalten, dann gibst du den Brennstoff deines Glaubens auf, nämlich die Beziehung, die lebendige Beziehung zu einem lebendigen Gott. Ohne diese Beziehung wirst du zu einem religiösen, heuchelnden Krüppel werden. Versprochen, Hand drauf. Religion versucht, die Beziehung zu Jesus zu ersetzen mit Leistung. Okay? Statt, und jetzt, das ist dieses teuflisch-dämonische an Religion und Gesetzlichkeit, anstatt dass durch dein Handeln und deine Aktivität Gott verherrlicht wird, wer wird verherrlicht durch dein religiöses Handeln? Du selbst. Du bekommst alle Ehre. Und weißt du, was Gott sagt? Ich teile meine Ehre mit niemand. You lose. Echter lebendiger Glaube ist Handeln und Gehorsam aus der Beziehung mit Jesus heraus. Wenn du dich vorhin angesprochen gefühlt hast, mit diesem Ehebruch-Beispiel, wenn du jetzt aufhörst, Sex mit dieser Person zu haben, aber Jesus Christus nicht um Verzeihung bittest, dann hast du eine tolle religiöse Handlung geleistet. Du hast es geschafft, damit aufzuhören, aber du gehst trotzdem in die Hölle. Mist. Jesus Christus ist der Dreh- und Angelpunkt. Ohne Jesus Christus nichts. Wenn wir religiös und gesetzlich werden, dann verwerfen wir die einzige Bedingung für unser ewiges Leben, nämlich das Vertrauen auf Jesus. Und fühlen uns noch gut dabei. Das sind die Kerzen, die ausgehen oder die nicht brennen, aber sie denken, sie brennen. Hey, vielleicht fühlst du dich gut dabei, ein paar Sachen zu leisten und zu schaffen, aber wenn du Jesus Christus nicht hast, dann brauchst du Umkehr. Soll ich noch einen draufsetzen? Wir behalten die Gnade und das Evangelium im Hinterkopf und ich gebe euch noch einen geilen Bibelspruch. 1. Johannes 4, Vers 3. Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er komme und jetzt ist er schon in der Welt. Alles und jeder, der Jesus Christus als Herrn und Erlöser leugnet, ist unter direktem Einfluss des Antichristen. Dein Arbeitskollege, der sagt, ja gut, Jesus war ein guter Mensch, aber er war nicht der Sohn Gottes, ist unter dem direkten Einfluss des Teufels und absolut verloren. Absolut angewiesen auf die erlösende Kraft Jesu Christi. Dein Kumpel, dein Freund ist nicht einfach nur ein netter Kerl, der Jesus nicht kennt. Dein Kumpel, dein Freund, der Jesus nicht kennt, steht unter dem direkten Einfluss Satans. Pff. Wow. Das ist, was Johannes sagt. Der Jünger der Liebe. Ja? Wenn wir denken, es reicht aus, ein guter Mensch zu sein. Jesus Christus als Herr und Erlöser ist nicht so wichtig, wenn wir das glauben, dann sind wir nicht so ein bisschen auf dem Holzweg. Nein, wir befinden uns in Teufels Küche. Und wir kochen schön mit. Kann man doppeldeutig verstehen. Wenn du glaubst, ein guter Mensch zu sein, ist die Antwort, dann bist du auf dem direkten Weg in die Hölle. Du bist ein verlorener Mensch. Jeder Geist, der Jesus Christus als Herrn und Erlöser leugnet, ist der Antichrist. Selbstgerechtigkeit. Ich bin ein guter Mensch, also bin ich gerecht vor Gott. Das ist keine Lappalie. Ich rufe heute Morgen mit Paulus in die Reihen rein und ich hoffe, dass die Worte auf fruchtbaren Boden fallen. Lass dir den Kampfpreis nicht nehmen. Vertrau ganz auf Jesus und nimm seine Gnade für dich an. Oh, ich bete, dass es passiert. Wenn du Christ bist und du bist eine getünchte Wand, dann tu Buße heute Morgen. Nimm das für dich, mach dein Herz nicht hart, sei ein fruchtbarer Boden. Wenn du Jesus noch nicht empfangen hast als deinen Herrn und Erlöser und als deinen Schatz, dann sag heute Morgen Ja zu ihm und du wirst aus der Hölle springen in das Reich seines Sohnes der Liebe. Aber ohne das wirst du untergehen. Es ist nicht gemein von Gott, dass er sagt, wenn du es in der Sünde verharrst, wirst du in der Hölle gehen. Es ist absolut gnädig und liebend, dass du heute Morgen hier bist und diese Botschaft hörst und dieses Angebot hörst und es annehmen kannst. Nimm es an heute Morgen. Es ist wichtig, dass die Gleichung nicht Gnade oder Gehorsam lautet. Es ist nicht Gnade oder Gehorsam. Die Gnade ist nicht unser Freibrief für die Sünde. Die Gnade ist die Befähigung, der Sünde zu widerstehen. Nimm es an. Es ist eine teure Gnade, die dich freigekauft hat. Durch bohrte Hände, durch bohrte Füße, in die Seite gestochen, Blut vergossen für dich. Ein Leben ohne Sünde gelebt vom Sohn Gottes, damit du frei sein kannst. Dein Problem ist nicht der Teufel. Dein Problem ist der Zorn Gottes, wenn du ohne Buße lebst. Darf ich euch ein Geheimnis verraten? Der Teufel ist nicht der Herr über die Hölle. Ja? Wenn du dir immer vorgestellt hast und Leuten erzählt hast, wenn du nicht Buße tust, dann wird der Teufel dich quälen in der Hölle, ist gar nicht biblisch. Das findest du nirgends. Wisst ihr, was in der Bibel steht? Gottes Zorn wird so aussehen, dass er die Sünder in die Hölle schickt und den Teufel gleich mit und er wird alle gleich bestrafen dafür. Ganz schön hart, aber das ist, was die Bibel sagt. Nimm seine Gnade an. Nimm das an, was Jesus Christus vor 2000 Jahren am Kreuz getan hat. Okay, und jetzt, wie machen wir das? Ganz kurzer Abschluss. Ja? Ich habe letztens eine Predigt gehört von Rick Warren und er hat Folgendes gesagt, das hat mich beeindruckt. Ich bin meinen Gegnern und Kritikern immer einen Schritt voraus. Warum? Weil ich von ihnen lerne und sie nicht von mir. Ich wiederhole nochmal. Ich bin meinen Kritikern und Gegnern immer einen Schritt voraus. Warum? Weil ich von ihnen lerne und sie nicht von mir. So, also wie können wir als Gemeinde ganz praktisch diese Gnade annehmen und die Religiosität und Gesetzlichkeit verwerfen? Wir lernen von den Fehlern der Irrlehrer. Paulus beschreibt die Irrlehrer als Menschen, die nicht festhalten am Haupt, das ist Jesus. Der Fehler dieser Irrlehrer war, sie haben Dinge gelehrt, die nichts mit Jesus Christus und dem Erlösungswerk des Sohnes Gottes zu tun hatte. Sie haben nicht festgehalten an Jesus und das war ihr Verderben. Also lautet Gottes Aufforderung an dich und mich heute Morgen, und ich mache das ganz kurz, halte fest am Haupt. Nicht so, sondern halte fest an Jesus. Jesus Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit, die Hoffnung auf die Herrlichkeit, mit Gott zusammen zu sein. Ich lese zwei Verse vor, Vers 20. Wenn ihr mit Christus, dem Evangelium der Welt, den Elementen der Welt gestorben seid, was unterwerft ihr euch Satzungen, als lebtet ihr noch in der Welt? Das ist eine rhetorische Frage. Warum tut ihr das? Als Christ bist du mit dem Herrn und Erlöser gestorben und eine neue Kreatur geworden. Das ist, was die Bibel lehrt. Du lebst mit einer neuen Identität und einer neuen Realität. Du bist nicht mehr Teil des alten Systems. Wenn die Tage sind gezählt, dann stirbt das Babylon-System. Ja? Deshalb lass dich nicht beeindrucken von Religion. Lass dich nicht vergiften von Religion. Achte auf dein Denken, achte auf dein Herz. Werde nicht zu einem Heuchler und Krüppel, der religiösen Krüppel, der wegfällt von der wahren Lehre und von dem Haupt. In der Frage deiner eigenen Überzeugung. Rick Warren sagt, wichtige Wahrheit oder wichtige Hilfe, um frei zu werden, ist, glaube nicht alles, was du denkst. Ja, wir gehen davon aus, dass was wir denken, stimmt, weil wir es ja denken. Ja? Stimmt aber nicht. Glaub nicht alles, was du denkst. Hinterfrage dein Denken. Und halte fest an Jesus. Und dann kommt jetzt noch was Cooles, da kommt auch noch ein Versprechen in dieser Bibelstelle. Dann, wenn du festhältst an Jesus, dann wirst du wachsen. Vers 19. Jesus ist das Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengefügt, das Wachstum Gottes wächst. Wenn du an Jesus Christus festhältst, dann wirst du mit ihm, dann werden wir als Gemeinde, wenn wir an ihm festhalten, das Wachstum Gottes wachsen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich möchte das Wachstum Gottes wachsen. Ich möchte nicht mein menschliches Wachstum wachsen, das ist viel zu klein. Ich möchte Wunder sehen. Ich möchte Übernatürliches sehen. Ich möchte, dass wir diese Stadt auf dem Hügel sind, die sichtbar ist für alle. Ich möchte sehen, dass durch unser Leben, durch unsere Gemeinde Leben hinausfließt. Jesus sagt, wenn du vom lebendigen Wasser trinkst, dann wird eine Quelle des lebendigen Wassers in dir sein und sie wird überfließen in die Welt hinaus. Das ist das Wachstum Gottes. Wünschst du dir das? Ich wünsche mir so sehr. Ich wünsche mir so sehr. Halt an Jesus Christus fest. Wenn du noch nicht Christ bist, fang heute an Jesus Christus festzuhalten. Wir wollen gerne mit dir reden, wir wollen gerne mit dir beten. Lasst uns Gemeinde 1.0 sein. Lasst uns Christen 1.0 sein und lasst uns die Gnade 1.0 in unser Leben einladen. Ich bitte dich, dass du einfach jetzt, wo du bist, aufstehst. Lass uns gemeinsam stehen und lass uns antworten auf das, was Paulus sagt. Lass dich nicht fangen, lass dich nicht richten, lass dir nicht den Kampfpreis rauben. Wähle nicht den Weg der Religiosität und Gesetzlichkeit, der in die Hölle führt, sondern wähle den Weg des gehorsamen Nachfolgens und Festhaltens an Jesus, das direkt in den Himmel führt und dich wachsen lässt, gemäß dessen, was Gott dir schenken möchte. Ich möchte niemand manipulieren, aber ich glaube, dass manche hier sind heute, die sollen den Schritt gehen, zum ersten Mal Ja zu Jesus sagen. Und ich glaube, dass einige hier sind, dass viele hier sind, die umkehren müssen, die schon lange im Verein sind, in Anführungsstrichen, aber die auf dem Weg in Religiosität und Gesetzlichkeit sind. Ich möchte dich auffordern, wenn du heute dich unbequem angesprochen gefühlt hast, bei diesem Sündenthema, dann find mich nicht einfach doof, sondern tu Buße. Ja? Lass uns zusammen beten und dann werden wir noch ein Lied singen. Gott, du bist alles, Herr. Wir wollen Gemeinde 1.0 sein. Wir wollen festhalten an dir. Wir wollen dich als den Schatz haben. Wir wollen keine Gemeinde sein, wo jeder kommen kann und sich wohlfühlen kann und lächelnd in die Hölle läuft, Herr. Wir wollen eine Gemeinde sein, in der dein Wort verkündet wird und deine Botschaft, dein Evangelium verkündet wird und wo gewarnt wird vor dem Feuer, das niemals ausgeht. Führe uns zur Umkehr, Herr. Führe uns ins Leben rein, Herr. Gott, bewahre uns davor, dass wir einfach schön Gemeinde spielen, aber nicht uns an dich halten, Herr, nicht an dir festhalten, Herr. Wenn du heute Morgen hier bist, bevor wir das Lied anfangen zu singen, wir werden noch ein, zwei Minuten warten und du betest dein Bußgebet vor Gott. Du betest vor Gott. Wenn du möchtest, ich ermutige dich, hier vorne Raum einzunehmen, einfach als Zeichen, mir ist es wichtig, ich tue das jetzt hier. Wenn du sagst, ich möchte an Jesus festhalten und damit beginnen, ich möchte mein Leben in Sünde, mein Todsein hinter mir lassen und möchte Leben empfangen von Gott, dann komm zu einem Hausgruppenleiter, bitte alle Hausgruppenleiter hier an den Rand und komm zu Menschen aus dem Leiterteam, die werden hier am Rand stehen, vielleicht könnt ihr gleich dahin gehen. Such Gebet. Gehör nicht zu den Menschen, die ausgespuckt werden aus dem Mund Gottes, sondern schmecke die Güte und Liebe Gottes und demütige dich unter seine mächtige Hand. Demütige dich unter seine mächtige Hand.